Ich freue mich, das Wort Gottes austeilen zu dürfen. Tibi hat mich darum gebeten, ihn heute sozusagen zu ersetzen, weil er nicht da sein kann. Ich möchte mit euch in der Apostelgeschichte weitergehen, um zu lernen, zu sehen, was wir von den Geschwistern der ersten Gemeinde lernen können. Und da steckt ja ungemein viel drinnen. Seit 2000 Jahren wird die Apostelgeschichte gelehrt. Es ist unerschöpflich. Es heißt hier im ersten Vers: Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Falls ihr merkt, dass ich was lutsche, mache ich prophylaktisch, damit meine Stimme die Predigt durchhält. Ich bitte euch um Verständnis. Sie gingen also ungefähr um 15 Uhr hinauf in den Tempel. Zu dieser Zeit wurde auch immer gebetet. Und es ist aber nicht die Gebetsversammlung der Gemeinde, die entstanden ist, sondern es ist die Gebetsversammlung Israels. Da man zu beten pflegte, das haben die schon, ich kann nicht sagen, wie viele Jahrhunderte gepflegt. Es war für sie was ganz Selbstverständliches. Um die neunte Stunde gingen die zwei hinauf, weil dort um 15 Uhr ungefähr wurde das zweite Opfer am Tag. Früh wurde ein Opfer dargebracht, um 15 Uhr. Es waren verschiedene Opfer. Und am Abend wurde nochmal ein Opfer dargebracht. Daraus haben sich auch drei Gebetszeiten entwickelt. Und das um 15 Uhr war eine davon. Ich denke, es ist etwas sehr Wertvolles, wenn man regelmäßige Gebetszeiten hat. Aber es ist auch wichtig zu beachten, da hat sich nicht jedes Mal ganz Israel versammelt, nicht einmal ganz Jerusalem. Ich meine, es ist ja logisch, dass aus ganz Israel man nicht jeden Tag zum Tempel gehen konnte, ja. Aber auch nicht ganz Jerusalem hat sich versammelt, sondern einfach, wem es möglich war. Und aus der Gemeinde, obwohl wir wissen, dass es mindestens schon 3000 Leute waren, wahrscheinlich schon mehr, da hören wir jetzt, dass vielleicht waren noch andere Gläubige dort, aber nachdem, wie der Bericht dann weitergeht, waren es gar nicht so viele. Sondern Petrus und Johannes sind hinaufgegangen, um diese Gebetszeit wahrzunehmen. Keine, wie will ich sagen, es ist einfach wichtig, dass wir das auch als Gemeinde vielleicht verstehen, auch wenn wir Gebetszeiten ansetzen. Es ist nicht immer so, dass alle kommen können. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir von denen lernen können. Manchmal legt Gott es bestimmten Geschwistern aufs Herz, bestimmte Gebetszeiten zu halten. Und manchmal ist es auch gut, wenn man das vielleicht zeitlich begrenzt. Ich hatte ja das letzte Mal die Small Groups ein bisschen so erwähnt, dass man sagt, wir beten jetzt speziell für dieses Thema und wir treffen uns die nächsten 4 Wochen. Das erleichtert es manchen, das für sein Leben leichter zu kalkulieren, einzubauen, zu sagen, okay, die 4 Gebetszeiten, die nehme ich mir, diese Zeit, die, das bekomme ich hin. Dagegen, wenn etwas sozusagen zunächst mal völlig unbegrenzt stattfindet, dann ist es schwieriger, da innerlich ein Ja zu finden, ich bin da immer dabei. Weil es einfach nicht jedem oder vielen bei uns auch im Alltag gar nicht möglich ist, dass wir uns unter der Woche leicht versammeln können. A, haben wir eine weitere Strecke oft zu fahren. Die waren in Jerusalem. Gut, Jerusalem war zu der Zeit schon auch nicht mini. Konnte schon sein, dass der Weg, der Fußweg auch etwas weiter war, aber trotzdem waren sie näher am Tempel als viele von uns hier an Gemeinde, am Gemeindegebäude. Einfach das nur so, um ein bisschen das wahrzunehmen. Ich denke, es ist auch gut, wenn wir nicht eine Gebetszeit anfangen und immer die Erwartung haben, dass alle dann dabei sind. Die 2 sind hinaufgegangen, weil sie wussten, das ist jetzt gerade ihr Auftrag. Und die Apostel, die 12, die Apostel schlechthin, ja, solche wird es nie mehr geben. Es wird noch Apostel geben, aber die Apostel gibt es nicht mehr. Das sehen wir später in der Apostelgeschichte. Die haben auch einen ganz besonderen Auftrag gehabt, das Wort Gottes zu verkündigen als Zeugen der Auferstehung, als Augenzeugen. Und sie haben gesagt, wir wollen auch am Gebet festhalten in besonderer Weise. Das heißt nicht, dass die anderen Gläubigen nicht beten und das Wort nicht verkündigen. Das wäre wieder völlig falsche Schlussfolgerung. Aber sie haben auch zeitmäßig gesagt, das ist unser vorrangiger Auftrag. Und deswegen sind sie auch ihren alten Berufen nicht mehr nachgegangen. Aber wichtig auch, alle hatten einen Beruf. Ich möchte es immer wieder erwähnen. Das waren gestandene, gesättelte Männer, die Familien hatten. Das wissen wir, bis auf einen, der noch ziemlich jung war zu dem Zeitpunkt, der Johannes. Von den anderen wissen wir, dass sie verheiratet waren, dass sie Familien hatten. Die werden hier alle gar nicht groß erwähnt, ja. Aber so nebenbei in verschiedenen Texten bekommen wir das mit. Was wir daraus schon auch sehen können, es heißt, Petrus und Johannes gingen hinauf. Wenn möglich, waren selbst die Apostel, die ja eine einzigartige Erwählung und Berufung hatten. Ihr Dienst ist einmalig, unersetzlich. Die gingen zu zweit. In der Regel sind wir auch im Dienst keine Einzelkämpfer. Natürlich gibt es Situationen, in denen wir auch alleine im Alltag sind, Zeugen für Jesus sein können. Kein Thema. In der Arbeitswelt hast du vielleicht nicht gerade immer einen Kollegen, der auch gläubig ist, der mit dir sozusagen dann zusammen ist. Aber dieser Aspekt, dass wir Dinge auch zusammentun in der Gemeinde, der steckt hier schon drinnen, dass die 2 zumindest gemeinsam zum Tempel hinaufgingen. Auch interessant könnte man ja auch fragen, wo sind die anderen 10? Steht nicht hier, aber ich bin so ein bisschen gepolt, ich schaue immer auf das, was manchmal auch nicht dort steht, obwohl es dort steht. Ja, wo sind die anderen 10? Die haben gerade andere Dienste zu tun. Aber wir sind keine Einzelkämpfer. Das Werk des Heiligen Geistes Gemeinde zu bauen, Jesus zu verherrlichen in unserem Leben, das wollen wir grundsätzlich gemeinsam tun. Wir sind auch dazu berufen, deswegen baut Jesus auch Gemeinde und nicht, er sagt nicht, ich werde meine Gläubigen bauen. Jeden Einzelnen auferbauen, jeder Einzelne bekehrt sich und lebt dann schön einsam. Das ist nicht die Vision Jesu. Die Vision Jesu ist, dass Menschen in einer Gegend, wo sie miteinander real leben können, auch real miteinander leben. Dass sie sich versammeln, dass sie einander stärken und dass sie dadurch ein Zeugnis sind für unsere Gesellschaft, für die Welt. Wie Gesellschaft leben könnte, wenn sie Gott anerkennen würde. Wir sind ein Zeugnis, ein Aufruf, wir sind ein prophetisches Volk, das allein dadurch, dass wir versammelt sind, schon ausruft, kehrt um, nehmt Jesus als euren Herrn an, denkt um, lebt anders. Allein dadurch, dass wir uns versammeln. Vers 2. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Lukas schreibt es ganz bewusst von Mutterleib an. Von Geburt an war der Mann gelähmt. Der war ein hoffnungsloser Fall. Das will Lukas bewusst sagen. Den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte. Petrus und Johannes sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon öfters an ihm vorbeigegangen. Gut, das Tempelgelände hatte mehrere Eingänge, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht das erste Mal den sitzen sehen. Der war täglich dort gesessen. Die Gemeinde ist noch nicht so alt, aber der war ja schon dort gesessen, bevor die Gemeinde entstanden ist. Da ist auch Johannes und Petrus gelegentlich in den Tempel gegangen mit Jesus. Da war der auch schon dort gesessen. Den hätte eigentlich Jesus auch schon heilen können. Und Petrus und Johannes oder jemand anders von den Aposteln hätte auch schon zu ihm hingehen können. Vielleicht schon ein halbes Jahr lang. Wir befinden uns immer noch im Jahr 32 nach Christus. Gemeinde ist noch sehr jung. Aber der Mann sitzt schon jeden Tag dort. Was können wir daraus lernen? Petrus und Johannes brauchen auch für diese Heilung eine Führung des Heiligen Geistes. Nicht allein, wenn wir Not sehen, sind wir schon beauftragt, ganz konkret für jemanden zu beten. Natürlich wollen wir jemand helfen, ja? Aber auch dafür, dass wir für jemanden um Heilung beten, brauchen wir eine Führung des Heiligen Geistes. Also wenn wir in dieser Art und Weise für Heilung beten, wie Petrus und Johannes es getan haben, dass wir grundsätzlich für jemanden beten und sagen, Herr, bitte greif du ein, das ist noch eine andere Variante, um Heilung zu bitten. Aber Petrus und Johannes haben in dem Augenblick nicht mehr gebeten, sondern die haben befohlen. Die wussten, dass das jetzt geschehen wird. Sie hatten diesen Glauben empfangen durch den Heiligen Geist. Das ist eine andere Variante von Gebet um Heilung oder den Auftrag, Heilung durchzuführen. Vielleicht hat Petrus, vielleicht Johannes, schon mehrere Tage, mehrere Wochen, jeden Tag oder wenn sie zum Tempel hinaufgelaufen sind, ja, dann saß der schon da. Und das bewegt einen ja. Und vielleicht hat Petrus mit dem Herrn so innerlich schon gesprochen. Und das ist etwas, was wir lernen können. Herr, hast du da was vor? Wir brauchen, um für Gott zu wirken und auch in dem Bereich von übernatürlichem Wirken des Heiligen Geistes, das werden wir vor allem dann erleben, wenn wir innerlich Hörende sind und mit dem Herrn in Verbindung sind und auch sagen, Herr, hast du was vor? Willst du mir hier was geben, was ich weitergeben kann? Diese innere Verbindung, dieses Hören auf den Heiligen Geist, liebe Geschwister, das soll ein Lebensstil sein von uns. Deswegen wohnt der Heilige Geist ja in uns, seitdem wir zum Glauben gekommen sind. Der kommt ja nicht nur ab und zu, sondern er wohnt in dir und in mir, damit wir in Gemeinschaft leben und auch, dass wir auf ihn hören können und von ihm empfangen können. Und wenn Gott durch seinen Geist in uns etwas spricht, mach das oder mach das, dann kannst du mit einer anderen Art und Weise etwas bewirken, als wenn du dieses Wort nicht empfangen hast. Natürlich haben wir grundsätzlich den Auftrag, auch für Kranke zu beten. Aber ich kann nicht so wie Petrus und Johannes jemand befehlen, wenn ich vorher das nicht empfangen habe. Als Vers 3, als dieser Petrus und Johannes sah, also dieser Gelähmte, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Warum schildert uns Lukas das so penibel? Dass Petrus sagt, hey, schau uns an. Das hat eine Bedeutung. Wichtiges braucht Aufmerksamkeit. Bist du schon mal in der Fußgängerzone an jemanden vorbeigelaufen, der gebettelt hat? Jeder von uns kennt die Situation, jeder empfindet es auch unterschiedlich. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass es einem eigentlich oft sehr unangenehm ist. Und zwar dem, der dort sitzt, genauso wie dem, der vorbeiläuft. Kannst du das nachvollziehen? Man geht eigentlich nicht zu dem hin und schaut ihn genau an. Das wäre sehr peinlich für den und für mich. Es ist eher so im Vorübergehen. Selbst wenn man was gibt, es ist eher im Vorübergehen. Aber Wichtiges geht nicht im Vorübergehen. Wichtiges braucht die Aufmerksamkeit von uns Menschen. Deswegen braucht es auch bestimmte Zeiten, wo wir innehalten, wo wir mit unserem Herrn reden. Wir können ständig in Beziehung sein mit dem Herrn. weil der Heilige Geist in uns wohnt. Aber trotzdem braucht es Zeiten, in denen wir ruhig sind, in denen wir uns bewusst Zeit nehmen. Ich sage jetzt keine Maßeinheit, ja, wie kurz oder wie lang. Da gibt es keine Vorgaben, weil da geht es um eine Beziehung. Aber wir brauchen Zeiten, wo wir einfach sagen, jetzt ist nichts anderes dran. Jetzt nehme ich mir die Bibel, jetzt lese ich, Herr, bitte sprech du durch dein Wort in mich hinein. Und ich antworte, ich rede mit dem Herrn über das oder jenes. Das ist in einer menschlichen Beziehung genauso. Also ich habe nicht jeden Tag engsten Kontakt mit meiner Frau. Du hast zu arbeiten, stundenlang, sitzt in deinem Büro, was weiß ich, alles, ja. Aber es braucht auch Zeiten, wo ich mit meiner Frau dort sitze, wo wir Augenkontakt haben, wo wir miteinander reden. Sonst kann Beziehung nicht mehr leben. Und dieser Mann, der soll auch deswegen aufmerksam sein, weil er soll wirklich wissen dann, in wessen Namen das geschehen ist. Der soll jetzt genau mitbekommen, was mit ihm geschieht. Der soll wissen, dass das in dem Namen Jesus, des Messias, geschieht. Er soll es nachher wissen. Er soll nachher nicht sagen, ich bin geheilt. Wunderbar, ja, jeder Mensch kann das verstehen, dass der dann rumhüpft und springt, ja. Aber der soll auch wissen, warum und von wem das geschehen ist. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Hier sehen wir schon, dass Petrus hier nicht mehr bittet, den Herrn bittet, sondern er hat es vorher getan. Er hat vorher mit dem Herrn gesprochen und hat es empfangen. Der wusste, dass er das empfangen hatte. Das ist Glaubensgewissheit. Jeder von uns hat eine Gewissheit empfangen und wenn du sie nicht empfangen hast, dann such danach. Dann geh mit dem Herrn, geh zum Herrn. Wir haben eine Glaubensgewissheit empfangen, das ist unsere Rettung. Und wenn du die empfangen hast, dass du weißt, dass du dem Herrn gehörst, genau so wirkt der Heilige Geist Gewissheit auch für Zeichen und Wunder. Dass ich dann weiß, das wird jetzt geschehen. Und dann kannst du in Autorität etwas befehlen, weil du vorher schon gebeten hast und empfangen hast. Gewissheit des Glaubens kennt jeder Gläubige oder sollte jeder Gläubige kennen. Dass du ein Kind Gottes bist, dass du gerettet bist. Aber genauso gibt es Gewissheit auch punktuell für bestimmte Dinge, bestimmte Aufträge, oft auch Berufung. Wenn du Berufung hast, hast du eine stärkere Gewissheit dafür. Das ist dein Auftrag, den du dann immer noch sehr frei gestalten kannst. Gott sagt in der Regel nicht jedes Detail dir. Gott sagt, zum Paulus. Er begegnet ihm. Und wenn wir dann später der Apostelgeschichte weitergehen, dann sehen wir bei ihm zum Beispiel, dass Gott schon bei seiner Bekehrung zu ihm gesprochen hat, dass er ein Verkünder für die Heiden wird. Das ist eine Gewissheit, die er empfangen hat, die konnte er nachher in Briefen zum Ausdruck bringen. Ähnlich ist es, wenn du für bestimmte Dienste eine Berufung empfangen hast, eine Begabung empfangen hast, da hast du eine stärkere Gewissheit in dir. Petrus richtete ihn auf, heißt es hier. Und gleichzeitig heißt es, er sprang auf und konnte stehen. Wenn du Gewissheit empfangen hast, dann wirkt Gott auch das, was du sagst. Die Heilung war sofort da. Es ist ein direktes Eingreifen Gottes. Aber es hat auch Aufmerksamkeit von dem Mann gebraucht. Der musste aus seinem Leiden, aus seinem Wegschauen den anderen Menschen, glaubst du, der hat jeden Einzelnen angeschaut noch, wenn der da als Gelähmter Tag für Tag sitzt? Ich glaube, der hat seinen Blick auf der Seite gehabt und er war froh, wenn er irgendwas an Geld bekommen hat, so im Nebenbei. Nee, er sollte wirklich jetzt wissen, jetzt kommt Jesus in sein Leben. Er wirkt das, dass er jetzt gehen kann. Und es ist auch nicht so, dass der Apostel Paulus ihn hochreißt. Ja? Das wäre ein Missverständnis aus dem Text. Das ist eher ein Zeichen, ich helfe dir jetzt hoch, aber es heißt gleichzeitig, er sprang auf. Das ist wichtig. Man sieht manchmal da auch, sage ich mal, nicht so weise Vorgehensweisen bei manchen. Ja, gut gemeint vielleicht in manchen Heilungsgottesdiensten, aber das ist kein Vorbild dafür, dass wir jemanden aus dem Rollstuhl hochheben. Versteht ihr, was ich meine? Sondern wenn der geheilt wird, dann kann der schon hochheben. Da kann ich ihm als Zeichen mithelfen. Ja, aber nicht, ich muss dem nicht auf die Beine helfen, sozusagen. Ja. Sondern das tut dann schon Gott, wenn er es tut. Silber und Gold, sagt Petrus, habe ich nicht. Ich habe mich gefragt, hat der wirklich nichts zu geben, der Petrus? War er so ohne jedes Einkommen, ohne jedes Geld, dass er ihm nicht hätte was geben können? Ich weiß es nicht, steht nicht genau da. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe mich wirklich gefragt, von was haben die 12 Apostel gelebt? Sie konnten ihrem Beruf nicht mehr nachgehen in der Weise. Ich glaube, sie haben wirklich von den Gaben der Gemeinde mitgelebt. Aber zu ihrer Zeit hatten auch die wenigsten Menschen ein Monatseinkommen, so wie es bei uns heute ist. Sie sind gesellschaftlich ganz normal im Durchschnitt. Viele Menschen haben von Tag zu Tag ihr Geld verdient. Und so ein sicheres Einkommen hatten nur wenige Staatsbeamte und die Soldaten, die ja in gewisser Weise auch Staatsbeamte sind. Ja. Sonst haben viele Menschen von Tag zu Tag gelebt und geguckt, dass sie irgendwas am Tag verdienen. Und viel anders war das auch für Petrus und Johannes nicht. Es war also nicht so, sie haben nicht außerhalb des Rahmens gelebt, vom Einkommensseite her, wie die meisten ihrer Mitmenschen. Wenn bei uns heute jemand im vollzeitlichen Dienst ist und ein Monatsgehalt bekommt, dann ist das auch normal, weil es bei anderen unter uns auch ganz normal ist. Das ist einfach gesellschaftlich, das ist zeitbedingt. Ja. Der Lahme, als er geheilt war, wer kann es nicht verstehen, er lobte Gott. Er wusste, Gott heilte ihn durch Jesus. Deswegen war es so wichtig. Er sollte nicht nachher Unklarheit darüber haben, wer ihn geheilt hat, denn es war ja klar, der wird es überall erzählen. Wo auch immer der sein wird, der wird jedem erzählen, guck an, ja, jetzt habe ich so viele Jahrzehnte elendlich gelebt und jetzt kann ich laufen. Ja, wie kommt denn das? Ja, du hast ja noch nie laufen können. Ja, ich weiß nicht genau. Da waren zwei Typen, der hat mir hochgerissen und plötzlich konnte ich laufen. Die Story sollte nie so erzählt werden können. Nein, die haben gesagt, im Namen Jesu Christi von den Nazarener, den sie gekreuzigt haben da, der hat mir geheilt, das sollte er sagen können, ohne Zweifel. Darum geht es, deswegen musste der aufmerksam sein. Vers 9 und 10 und 11. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um das Almosen willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Dass sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, das heißt, an andere übersetzen, der hat sich an die festgeklammert. Ja. Also der hat sich zu denen gehalten in einem, bei euch bleibe ich, ja. Was ihr gemacht habt, ja, bei euch will ich immer bleiben. Ja. Ist ja logisch, ich meine, wenn ihr mir sowas Wunderbares geben könnt, bei solchen Leuten will ich bleiben. Lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Verwunderung, ja klar. Erstaunen, logisch. Ja, da fallen dir die Augen aus dem Kopf. Wenn da jemand laufen kann, springen kann, der es noch nie im Leben konnte. Also das ist ein Zeichen und das ist der Sinn, das ist ein Zeichen auf den lebendigen Jesus hin, den Auferstandenen. Ja. Gott ist mir begegnet, der hat mich geheilt durch diesen Jesus. Und jetzt ist natürlich die Situation, jetzt kann man plötzlich den Menschen predigen. Ja, die strömen zusammen wegen dem Geheilten und die fragen sich jetzt natürlich, wie kann das passieren? Ja, die wollen jetzt wissen, was da los ist. Und so kann Petrus natürlich gut anfangen zu predigen. Vers 12, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber, Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft und, oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Jemand hat geschrieben in einem Kommentar, den Kommentar würde heute wahrscheinlich viele Theologen so nicht mehr schreiben. Ja. Das ist ja heutzutage, da geht man, alles muss butterweich sein. Ja. Ja, keinen irgendwie ansprechen, dass es anstoßen könnte. Der heilige Mut des Petrus, mit dem er die Angehörigen des Volkes Israel immer wieder anklagt, ist bemerkenswert. Seine Anklagen lauten: Erstens, sie haben Jesus den Heiden zur Verhandlung überliefert. Zweitens, sie haben ihn vor Pilatus verleugnet, als dieser geurteilt hatte, ihn loszugeben. Sie haben gesagt, das ist nicht der König der Juden. Mit anderen Worten, das ist nicht der Messias, das ist der falsche Messias. Dritte Anklage, die Petrus hier bringt, sie haben den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass ihnen stattdessen ein Mörder geschenkt werde. Nämlich dieser, interessant, auch Jesus, ja, der hat auch Jesus geheißen, der Jesus Barabbas. Viertens, sie haben den Fürsten des Lebens getötet. Im Gegensatz dazu steht, wie Gott mit Jesus gehandelt hat. Gott hat ihn geehrt. Erstens, er hat ihn aus den Toten auferweckt, sagt Petrus hier in diesen Versen. Und er hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, auch durch diese Tat, aber vor allem durch die Auferstehung. Danke. Petrus sagt hier Dinge zu den seinen Volksgenossen, Glaubensgenossen, die aber nicht mehr denselben Glauben haben wie er, weil sie den Messias nicht anerkennen. Da teilt sich, was letztlich dann auch sichtbar wird, warum die Gemeinde Jesu entstanden ist. Petrus sagt hier diesen Zuhörern, die entsetzt sind, die erstaunt sind, die wissen wollen, was da jetzt los ist, dass da was Unerklärliches passiert ist, das ist ihnen ja auch klar. Aber denen sagt er, was schaut er uns an? Ja, mich und Johannes, denkt ihr, wir haben das aus eigener Macht gemacht. Ja. Nee, es geht um den Jesus, den Messias, mit dem ihr so und so umgegangen seid. Heute würde man sagen, Mensch, Petrus, sei doch leis. Bring doch nicht schon wieder diese Anklage. Oh, erkennen wir uns vielleicht ein bisschen da drin? Ja, nicht anstoßen. Ja. Aber es gibt Situationen, meine Lieben, da muss man anstoßen, wenn man verkündigt. Das ist notwendig. Petrus fordert Gläubige auf, sich zu bekehren. Er fordert Menschen auf, die gerade zur Gebetsversammlung gekommen sind, sich jetzt zu bekehren. Das sind nicht die Heiden, die ganz weit weg von Gott sind, die irgendwelche Naturgötter anbeten, sondern das sind Menschen, die in den Tempel Gottes kommen, die gewohnt sind, vor Gott hinzutreten, vor den wahren und lebendigen Gott. Aber jetzt hat Gott gehandelt, er ist einen Schritt weitergegangen. Er hat den Messias gesandt, auf den wir warten, und ihr habt ihn gekreuzigt. Und er sagt es ja nicht der Generation 30 Jahre später, die mit der Kreuzigung nichts zu tun hatten, sondern die hatten ja wirklich das mitbekommen. Und doch nicht wenige waren da dabei, anscheinend, die dem still und heimlich zugejubelt haben. Sie haben aufhetzen lassen. Und das hält Petrus ihnen vor. Ihr müsst umkehren, sagt er. Ihr seid jetzt, seitdem dieser Messias gekommen ist, auf dem falschen Weg, wenn ihr ihn nicht anerkennt. Gott hat gehandelt und es ist wichtig, dass ihr das erkennt. Umkehr ist auch notwendig für Menschen, die schon viel vielleicht von Gott gehört haben. Aber wenn sie Jesus nicht anerkennen, sind sie auf dem falschen Weg. Ich kann euch das aus meinem Leben sagen. Ich hatte Jesus verloren. Als kleines Kind hatte ich Jesus noch kennengelernt. Aber dann im Heranwachsen habe ich ihn verloren. Und ich bin bis zu diesem Zeitpunkt jeden Sonntag in der Messe gewesen. Nicht nur jeden Sonntag. Ich bin oft unter der Woche in der Messe gewesen. Ich war 4 Jahre in meinem erzbischöflichen Seminar, so quasi die Vorbereitung später auf den Priesterberuf, ja. Also wenn jemand religiös war, dann war ich das. Aber ich hatte Jesus nicht, versteht ihr? Ich bin regelmäßig zur Kommunion gegangen. Ich hatte Jesus nicht. Und das weiß ich deswegen, weil irgendwann ist er in mein Leben reingekommen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn nicht. Oder nicht mehr. Bekehrung zu Jesus ist unabdingbar. Und nicht, weil jemand irgendwo schon religiös ist, kann er zur Gemeinde Jesu einfach dazustoßen und dazugehören. Das erkennt Gott nicht an. Du musst Jesus dein Leben geben, weil er der Herr des Lebens ist. Weil er dir das Leben gegeben hat. Durch ihn hat Gott alles geschaffen im Himmel und auf Erden. Er ist dein Schöpfer und er ist dein Erlöser und ohne ihn gibt es kein Leben, weder jetzt noch im ewigen Leben. So klar ist das. Und daran darf es keinen Zweifel geben in unserer Verkündigung. Petrus und Johannes sagen hier übrigens den gläubigen Juden, ihren Mitgenossen im Volk, eigentlich nicht so sehr die moralischen Sünden. Die hätten vielleicht auch sagen können, könnte man auch berechtigt sagen, unter euch sind bestimmt auch viele, die wieder Ehebruch begangen haben. Das kommt alles erst nachher. Die Umkehr muss erfolgen, nicht auf der moralischen Ebene, sondern auf der Ebene, dass ich den Jesus annehme als meinen Herrn. Versteht ihr? Wir bringen niemand dazu, irgendwelche moralischen Sünden nicht mehr zu tun und dann ist er bekehrt. Das stimmt nicht. Du bekehrst dich nur, wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst und nur dann empfängst du den Geist Gottes. Die 5 Minuten sind vorbei, ne? Ich möchte mit euch noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auch durch dein Wort Wissen und Klarheit bekommen, dass es nur im Namen Jesu Heil gibt für uns. Und danke, dass dann auch das Suchen aufhört, dass wir Glaubensgewissheit empfangen können, weil wir dir gehören, weil du deinen Geist in uns gibst. Ja, und wir wollen verkündigen und wir wollen es anerkennen, dass es in keinem anderen Namen das Heil gibt, als in dem Namen Jesu Christi, den du uns gesandt hast. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist auch diesen Freimut gibst, immer wieder Jesus zu verkündigen. Amen.